34. Woche und es ist Donnerstag und ich hatte heute meinen letzten Arbeitstag in der Klinik. Ab der nächsten Woche habe ich dann ja ganz, ganz offiziell Mutterschutz und das ist gerade noch total surreal und total schön.
Lisas Mutterschutz fängt nächste Woche an.
Und es reicht auch so langsam irgendwie. Ich merke jetzt schon, nach so einem langen Tag sitzen oder so, tut mir schon auch einfach alles weh. Gestern hing ich immer nur noch auf dem Sofa ab und habe nicht mehr so viel hinbekommen.
Und nicht nur Lisa geht nächste Woche in den Mutterschutz, sondern wahrscheinlich auch du oder deine Partnerin. Oh, und klar, Carla nach der SSW 34 natürlich auch.
Ich freue mich sehr auf den Mutterschutz und die Zeit, die ich jetzt noch haben werde vor der Geburt. Das ist schon eine sehr sinnvolle Einrichtung, dieser Mutterschutz 6 Wochen vor der Geburt. Es geht gar nicht so sehr um körperliche Einschränkungen, sondern ich merke auch, dass so meine Konzentrationsfähigkeit total nachlässt und meine allgemeine Belastbarkeit nicht mehr so gut ist.
Kein Wunder, denn die Geburt rückt immer näher. Hi, ich bin Dina. Willkommen zurück bei Prego 40 Wochen Hormone. Das hier ist der Podcast, der dich Woche für Woche bei deiner Schwangerschaft begleitet. Das ist SSW 34, die Geburt rückt näher. Aber starten wir erstmal mit dem Baby-Check-In. Was geht bei Luca?
Woche 34. Luca wiegt jetzt ungefähr 2200 Gramm und ist ca. 45 Zentimeter lang. So groß wie eine Ananas. Also Ananas mit Frisur. Und diese Woche passiert was richtig Wichtiges. Das ist ein echter Meilenstein. Die Lunge unseres Podcast-Babys ist am Ende dieser Schwangerschaftswoche weitgehend fertig entwickelt. Und das bedeutet, Babys, die jetzt auf die Welt kommen, können in den meisten Fällen schon selbstständig atmen. Verantwortlich dafür ist das Surfaktant, eine Flüssigkeit in den Lungenbläschen, die verhindert, dass die beim Ausatmen kollabieren. Und genau davon ist jetzt genug da.
Die Geburt rückt also näher. Und wenn jetzt so langsam der Mutterschutz losgeht, dann hast du wahrscheinlich auch mehr Zeit, dich emotional auf die Geburt vorzubereiten. Das heißt, dich damit zu beschäftigen, was da eigentlich auf dich zukommt. Und das kann natürlich sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wo du gebären willst.
Also es gibt erstmal ganz konkrete Dinge, oder andersrum gesagt, es gibt einmal Klinik und es gibt Außerklinik.
Das ist Jenny Lindner. Du kennst sie wahrscheinlich noch aus früheren Folgen. Jenny ist Geburtshebamme. Sie arbeitet in einem Kreissaal in einem Krankenhaus in Berlin.
Klinik ist im Krankenhaus, Außerklinik ist zu Hause oder im Geburtshaus. Und bei den Kliniken gibt es auch nochmal verschiedene, man nennt es Level 1 bis 4, glaube ich, je nachdem, wie umfangreich ausgestattet das Krankenhaus ist, worauf das sozusagen eingestellt ist. Und die höchste Ausstattung bietet ein Level 1 Perinatalzentrum.
In diesen Zentren gibt es rund um die Uhr Intensivmedizin für Früh- und Neugeborene.
Wenn bei mir in der Schwangerschaft ein Gestationsdiabetes festgestellt wurde, dass mein Blutzucker auch mit Ernährung nicht stabil gehalten werden kann, sondern ich Insulin nehmen muss, dann wird eben die Empfehlung sein, geh in ein Krankenhaus, wo es auch eine Kinderklinik gibt. Das zum Beispiel für die vielen, vielen Frauen, die eine, wir sagen, Low-Risk-Schwangerschaft haben, also wo eben keine Komplikationen sind, die können sich entscheiden, wo sie hingehen. Ne? Die können sagen, ich gehe auch ins Level 1 Zentrum, weil ich das eben gerne möchte. Die können aber auch sagen, ich gehe ins Geburtshaus oder ich plane eine Geburt zu Hause.
Für eine Geburt zu Hause oder im Geburtshaus gibt es aber ein paar Kriterien, die erfüllt sein müssen.
Also zu Hause oder im Geburtshaus darf man keine Geburten betreuen, die vor der 37 plus 0. Schwangerschaftswoche anfangen.
Drogen- oder Alkoholabhängigkeit sind auch ein Kriterium, die eine Hausgeburt ausschließen würden. Oder auch eine komplizierte Operation an der Gebärmutter. Dazu kommen noch Erkrankungen, wie zum Beispiel eine Thrombose in der Schwangerschaft. Und auch eine Übertragung, also wenn du schon über der SSW 42 bist und das Baby noch nicht da ist, auch dann käme eine außerklinische Geburt nicht mehr in Frage. Das ist nur eine Auswahl an Kriterien. Es gibt noch mehr Gründe, in denen die Geburt nicht außerklinisch stattfinden darf. Einfach, weil das Risiko, dass etwas passieren könnte, zu hoch ist. Aber genau weil es diese strengen Kriterien gibt, ist eine außerklinische Geburt in Deutschland auch sehr sicher. Gehen wir mal davon aus, dass alles okay ist. Dann, sagt Jenny, kommt es vor allem auf diese Frage an.
Was wünsche ich mir denn für die Geburt und wie bin ich sonst so im Leben drauf? Bedeutet für mich Sicherheit, viel medizinisches Equipment und Personal da zu haben? Oder bedeutet für mich Sicherheit, bei mir zu Hause zu sein, da zu sein, wo ich alles kenne, wo ich mich wohlfühle und eben zu wissen, dass mein Körper das kann? Und ist das für mich mehr Sicherheit, als zu denken, ich komme an einen Ort, den ich nicht so genau kenne, mit Menschen, wo ich nicht genau weiß, was jetzt hier als nächstes passiert?
Wo warst du?
Ich war im Geburtshaus.
War es die richtige Entscheidung für dich?
Das war für mich genau die richtige Entscheidung.
Genau die richtige Entscheidung. Das ist doch hoffentlich genau das, was du auch über dich selbst sagen wirst, wenn du dein Kind auf die Welt gebracht hast.
Für mich ist es auch ein bisschen emotional, hier zu sein, weil ich hier zwei Kinder bekommen habe.
Oh, toll. Wann denn?
Die Gynäkologin und Chefärztin Mandy Mangler, die hast du jetzt schon einige Male hier bei Prego gehört. Als wir sie interviewt haben, haben wir sie im Krankenhaus besucht. Und ja, es war ein ziemlich besonderer Moment für mich, weil einige Erinnerungen wieder hochgekommen sind.
Genau, hier ist ein Kreisler, der blaue Kreisler mit einer Wanne. Kennst du?
Hier habe ich beide Kinder bekommen.
Wirklich?
Genau hier.
Ich glaube es ja nicht.
Für mich war beide Male dieser Ort der perfekte Ort. Ich habe mich wohlgefühlt. Ich hatte Unterstützung, wenn ich sie brauchte. Und habe alle Zeit bekommen, meinen eigenen Rhythmus zu finden.
Ich war sehr lange in dem Whirlpool.
Genau, es gibt eine große Gebärwanne und ein Gebärbett. Und dann gibt es noch so Tücher, die von der Decke hängen, wo man sich bewegen kann. Und Bälle und alles Mögliche an Elementen, wo man so mobil auch durch die Geburt gehen kann. Und ein CTG-Gerät und ein Monitor. Genau, eine Waage, ein Babyplatz.
Mhm. Stundenlang lag ich in der Wanne und auch irgendwie lustig, dass ich mich da scheinbar so wohl gefühlt habe, dass ich es immer noch als Whirlpool und nicht als Gebärwanne abgespeichert habe. Naja, niemand hat mich gedrängt, alles hat sich an mein Tempo angepasst. Aber nicht nur das war total wichtig, sondern ich habe mich auch wirklich in jedem Moment sicher gefühlt. Die Hebammen und die Ärztin haben mir echt durchweg das Gefühl gegeben, dass alles richtig ist und sie alles unter Kontrolle haben.
Wo werden die meisten Kinder hier geboren?
Die meisten werden schon in dem Gebärbett geboren, aber in unterschiedlichen Positionen. Also das hat man auch verstanden, dass Geburt in Rückenlage vielleicht auch also für meist nicht so erstrebenswert ist, weil man nicht die Kraft der Schwerkraft dann benutzen kann so gut, ne?
Kleiner Funfact zum Weitererzählen an der Stelle. Genau dieses Bild, das so ziemlich in allen Filmszenen, in denen Geburt dargestellt wird, benutzt wird, also dieses Gebärende liegt auf dem Rücken und schwupps ist das Baby draußen, das hat einen sehr interessanten Ursprung. Diese Position, die hat sich nämlich, jetzt rate mal, ein Mann ausgedacht. Und zwar König Ludwig der 14. im 17. Jahrhundert. Der wollte nämlich den Geburtsvorgang bei seinen Frauen besser beobachten können. Dass das jetzt der einzige Grund für die Rückenlage ist, das ist jetzt nicht belegt, aber so ungefähr in der Zeit ist es dann zur Norm geworden, dass Gebärende auf dem Rücken liegend ihr Kind bekommen. Diese Position ist bis heute eine Position, in der Frauen Kinder gebären. Und bis heute ist diese Position vor allem hilfreich für das medizinische Personal, weil sie dann alles besser im Blick haben. Es ist aber nicht besser für die Gebärende. Für viele Gebärende ist eine aufrechte Position viel angenehmer. Rund 98% aller Geburten in Deutschland finden im Krankenhaus statt. Nur etwa 1,5-2% sind außerklinisch, also Hausgeburten oder Geburten im Geburtshaus. Im internationalen Vergleich ist das recht wenig. Aber woher soll ich denn wissen, welcher der richtige Ort ist, wenn ich noch nie ein Kind auf die Welt gebracht habe?
Ich finde, es ist gut, wenn man sich sehr nüchtern mit den Fakten auseinandersetzt. Also zum Beispiel 30% Kaiserschnitte in Deutschland. Die Wahrscheinlichkeit, dass man Kaiserschnitt bekommt, ist ein Drittel.
Heute sind das genau genommen sogar schon über 30%. Tendenz eindeutig steigend.
Das heißt, man sollte sich mit diesem Thema Kaiserschnitt, was ist ein Kaiserschnitt, wie funktioniert der, welche Möglichkeiten habe ich und so, da kann man sich mit seiner Hebamme drüber unterhalten.
Auch wenn viele Schwangere sich wünschen, ihr Baby vaginal zur Welt zu bringen, kommt oft etwas dazwischen, was einen medizinischen Eingriff erfordert. Und es muss nicht immer ein Kaiserschnitt sein, auch andere Eingriffe können nötig sein.
Dann Thema Saugglocke. Auch Saugglockengeburten sind relativ häufig in Deutschland. Eine Geburt ist kein, finde ich, eine Geburt ist keine Situation, wo man sagt, ach Mensch, ich guck mal, was auf mich so zukommt. Es ist ein Tick besser, wenn man genau weiß, was die 10 wahrscheinlichsten Dinge sind, die einem so passieren können.
Und das, sagt Mandy, hat nichts mit Angst zu tun, sondern damit vorbereitet und informiert zu sein. Weil letztlich hilft genau das dir, selbstbestimmt in die Geburt zu gehen.
Und je intensiver man diese ganzen Fragen klärt, desto ermächtigter wird man in die Geburt gehen und desto besser wird man durch die Geburt gehen, ist meine Meinung.
Vielleicht erinnerst du dich an Neram Niminde. Ich habe sie dir in der SSW 15 vorgestellt. Sie ist Doula und traditionell gelernte Hebamme.
Ich lade die Frauen und Gebärenden immer dazu ein, zu gucken, wo fühlen sie sich sicher? Wo und wie fühlen sie sich sicher? Also ich sage nie, das Nonplusultra ist eine Hausgeburt oder eine Alleingeburt oder eine Klinikgeburt. Das muss jede Person für sich selber entscheiden. Ne? Ich kann da über niemanden richten. Ich weiß, was für mich funktioniert und für mich richtig ist, aber das ist eben bei jeder Frau und bei jeder Gebärenden anders.
Neram hat selbst 4 Kinder und alle 4 an unterschiedlichen Orten und unter sehr unterschiedlichen Umständen geboren.
In Amsterdam vorher hatte ich mit einer ganz tollen Hebamme meine Tochter zur Welt gebracht und das war für mich so dieser Standard, so, ja, das hätte ich gern.
Neram und ihre Familie sind von Amsterdam nach Bogotá in Kolumbien gezogen. Und da stand sie nun, hochschwanger und kurz vor der Geburt ihres 3. Kindes. Sie telefoniert gerade mit der Hebamme und sagt,
ich melde mich, wenn es wirklich intensiv wird.
Dann legt Neram auf und...
Danach hatte ich einen Blasensprung und dann ging es richtig los. Und bin dann aufs Klo gegangen, dachte so, okay, da kommt was. Und habe nur zu meinem Mann gesagt, nein, da kommt nichts, da kommt das Baby.
Na. Und?
Und mein Mann guckt mich nur an und meinte, nein. Ich so, doch.
Allein zu Hause, das war jetzt nicht genau der Plan. Auch wenn Neram in den Geburten davor schon gemerkt hat, dass sie am besten gebären kann, wenn sie sich möglichst unbeobachtet fühlt.
Beim 4. dann aber kannte ich dann auch die beiden Hebammen, die kannte ich sehr gut. Die wussten aber auch, Neram müssen wir in Ruhe lassen. Die sind dann gekommen und waren so wie Ninjas, haben den Pool irgendwie aufgebaut, waren ansonsten im Wohnzimmer. Ich war allein und ich habe dann immer gesagt, okay, jetzt geht's los.
Neram hat sich so, wie sie sich entschieden hat, jedes Mal sicher gefühlt und für sich die beste Entscheidung getroffen. Für sie kam ein Krankenhaus nicht in Frage. Für mich war es perfekt. Und was nehmen wir mit aus dieser Folge? Erstens, es gibt nicht den einen richtigen Geburtsort, es gibt deinen. Zweitens, frag dich, was für dich Sicherheit bedeutet. Ist es Technik und Ärztinnen um dich herum? Oder ist es Ruhe, Vertrautheit, dein eigenes Zuhause? Beides ist richtig. Drittens, informier dich. Kreißsaalbesichtigung, Geburtshaustermin, Gespräch mit der Hebamme. Je mehr du weißt, desto selbstbestimmter gehst du in die Geburt. Und viertens von Mandy, eine Geburt ist kein Moment, wo man sagt, ich guck mal, was auf mich zukommt. Setz dich mit den Wahrscheinlichkeiten auseinander. Kaiserschnitt, Saugglocke, Zeitabläufe. Nicht um Angst zu haben, sondern um vorbereitet zu sein. Ach und übrigens, Lisa und Carla, die beiden haben jeweils für sich entschieden, ihre Kinder im Krankenhaus auf die Welt zu bringen.
Ja, und gleichzeitig bin ich total glücklich auch darüber, dass wir ins Krankenhaus gehen und da, ich weiß, die bringen nicht mein Kind zur Welt, das muss ich machen und aber so weiß einfach, da sind Leute, die haben damit Erfahrung und die können mir Rat geben, im Zweifel. Da sind Hebammen, da sind Ärztinnen und Ärzte und ja, ich habe Johann dabei, das ist meine größte Vorbereitung, glaube ich. Genau, bisschen diffus gerade, aber so ist es auch in meinem Kopf.
Die selbstbestimmte Entscheidung hat Lisa am Ende total erleichtert. Und Carla, die bringt die ganze Frage für mich nochmal richtig auf den Punkt.
Also was ich schon krass finde, so mit Schwangerschaft und Geburt, was für eine Religion daraus gemacht wird. Also auch was es für Kämpfe darum gibt, was jetzt die perfekte Form der Geburt ist. Ob es jetzt Geburtshaus, Hausgeburt, Krankenhaus. Es wird einfach, wird halt wie so ein ich habe das Gefühl, es gibt so Fraktion A und Fraktion B oder Fraktion C vielleicht. Die einen machen es so, die anderen machen es so. Und dann versuchen immer alle, sich davon zu überzeugen, was jetzt die beste Form der Geburt ist. Und keine Ahnung, so ich weiß nicht, ob man das überhaupt beantworten kann.
It's not a competition.
Danke, Carla. Hast du jetzt Lust bekommen, mehr über alles, was rund um die Geburt wichtig ist, zu erfahren? Dann abonniere den Podcast auf der Podcast-Plattform deiner Wahl, damit du keine neue Folge verpasst. Und wenn du Menschen kennst, die gerade schwanger sind oder die jemanden während der Schwangerschaft begleiten, dann teil den Podcast doch gern mit ihnen. Nächste Woche gibt's eine neue Episode. Mein Name ist Dina Rothenberg und Prego 40 Wochen Hormone ist eine Produktion von ACB Stories.